Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Warum ich dich liebe, Maria. Gedicht der heiligen Therese von Lisieux, das ist heute unser Thema. Der Mai ist besonders der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet. Sie kennen vielleicht die Darstellung der Gottesmutter als Königin auf Bildern und Altären mit Zepter und Krone. Die Gottesmutter Maria scheint manchmal als Königin wie eine unnahbare Herrscherin dargestellt. Aber wie Therese von Lisieux sagt, sie ist mehr Mutter als Königin. Und heute schauen wir deshalb einmal auf Maria aus der Sicht der heiligen Therese von Lisieux, einer Karmelitin, die 1873 bis 1897 in Frankreich gelebt hat und 1997 zur Kirchenlehrerin ernannt worden ist. Sie hat auch ein Gedicht über Maria geschrieben, das ihre tiefe biblische Betrachtung widerspiegelt, mit dem Titel »Warum ich dich liebe, Maria«. Das betrachten wir heute, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Fritz Mayer aus Langenfeld, aus der Diözese Köln, der sich besonders mit dem Gedicht befasst hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Mayer.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Manche meinen, man würde Maria eine zu große Ehre erweisen, wenn man sie verehrt, so als stände man in Gefahr, dass nicht mehr Christus im Mittelpunkt stände. Wie sehen Sie das denn?
Das habe ich meine Kinder mal gefragt, also meine Schülerinnen, gefragt. Ich sage, Kinder, ja, das ist so eine Angst und so eine Unsicherheit. Wir müssen Christus in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr Maria. Und dann sagten die in ihrer Sprache, ach, Pfarrer Mai, bleiben Sie mal locker. Wenn wir Maria nicht hätten, dann hätten wir Christus auch nicht. Also so einen ganz natürlichen Blick, dass Maria da ist, nicht dazu gehört, sondern sie ist uns geschenkt, wie uns Christus geschenkt ist. Also, dass wir da auch einfach die Ängste vor einem Über- oder Untertreiben auch abgeben. Und das ist, glaube ich, das ständige Arbeiten in unserem geistlichen Leben, der Umgang mit den Ängsten und das auch rauszubringen, das auch zu betonen und auch zu besprechen.
Also ein ganz natürlicher Umgang in der Familie Gottes sozusagen, oder?
Ja, super formuliert. Ja, genau, toll. Sagen Sie nochmal, das war toll.
Natürlicher Umgang in der Familie Gottes.
Familie Gottes, ja, genau so, klasse.
Welche Bedeutung hat denn Maria in Ihrem Leben?
Oh, ganz groß. Denn es ist so, ich habe früher immer gestaunt, wie der liebe Pfarrer von Ars sagte, hat mich als Jugendlicher sehr berührt. Ich war so 13, da war ich das erste Mal bei ihm. Und dann hat es mich so berührt, wie er dann immer die kleine Muttergottesstatue geschenkt bekam. Und dann hat er dann mit seinem großen Bruder Schritt gehalten in der Feldarbeit, hat dann die Mutter Gottes am Ende dann des Feldes aufgestellt, um dadurch noch schneller zu ihr zu kommen und dadurch im Tempo des Arbeitstempos des Bruders beizubleiben. Und dann sagte er, ich habe sie geliebt, noch bevor ich sie gekannt habe. Denke ich, boah, Johannes, was hast du da erlebt? Was hast du im Herzen erlebt? Und im Nachhinein denke ich, das ist eigentlich ganz normal. Das haben wir auch erlebt, habe ich auch erlebt. Wenn wir von unseren irdischen Müttern ausgehen, dass wir unsere Mama geliebt haben, bevor wir sie gekannt haben. Das heißt, ich habe ja meine Mama lieb gehabt, aber ich habe ja gar nicht gewusst, was sie für einen Beruf gelernt hat, was sie für eine Familie hat, wie viele Geschwister sie hat, wo sie herkommt, wo die Eltern herkommen. All dieses Lernen, dieses Kennenlernen ist ja erst nach dem Geliebtwerden gekommen. Und das ist mit der Mutter Gottes auch, dass ich dann ihre Liebe erfahren durfte, spüren durfte, bevor ich quasi studiert habe. Und das ist mir, und das ist mir gerade heute so, so, so wichtig, mein Lieben, dass wir eben uns von der Liebe der Mutter Gottes annähern, nicht von dem Wissen, sondern obwohl das ineinander greift, das ist natürlich klar, je mehr ich weiß, erkenne, desto mehr liebe ich, je mehr ich liebe, desto mehr will ich auch erkennen. Aber es geht wirklich um diese Glaubenserfahrung des Geliebtseins, die Glaubenserfahrung des Geliebtseins. Und das war eigentlich bei mir schon immer.
Gut, Dann schauen wir heute mal auf die Erfahrung des Geliebtseins bei der heiligen Therese von Lisieux. Mhm. Warum ich dich liebe, Maria, ihre Antwort darauf und diese Betrachtung in dem Gedicht, das sie geschrieben hat. Wir freuen uns auf ihre Auslegung.
Mhm, danke. Mein Lieben, heute, wenn wir so von der kleinen Therese sprechen, das ist dann so, es ist so, lass mir noch mal wirklich in die Schule der Kirchenlehrerin gehen, was sie nämlich uns lehrt. Und gerade heute, der 13. Mai, ich freue mich riesig darüber, dass wir genau den Tag haben. Denn der 13. Mai 83, das war für sie ganz besonders. Sie war in einem Tief, ja, man kann es sogar Depressionen nennen oder sogar auch so eine psychische Krankheit nennen. Und wie so einem Loch, in der sie steckte. Sie war damals dann 10 Jahre. Und aber genau am 13. Mai, eben heute, das war damals der Pfingsttag, ist ihr die Mutter Gottes erschienen. Da sagt sie, kleine Therese, da sie auf Erden keinerlei Hilfe fand, hatte sich auch die arme kleine Therese ihrer himmlischen Mutter zugewandt und bat sie von ganzem Herzen, sie doch endlich ihrer zu erbarmen. Plötzlich erschien mir die Mutter Gottes schön. So schön, dass ich nie Schöneres gesehen hatte. Ihr Antlitz atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit. Was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, das war das bezaubernde Lächeln der seligsten Jungfrau. Da zerstoben alle meine Leiden, 2 dicke Tränen entquollen meinen Augen und rollten lautlos über meine Wangen. Aber es waren Tränen ungetrübter Freude. Jetzt könnten wir schon wieder sagen, meine Lieben, ja, ja, die Mutter Gottes ist der kleinen Therese erschienen, sie hat besondere Gnaden gehabt und dadurch hat sie ihren Weg bewältigen können und dadurch hat sie es ja viel einfacher, als wir es haben. Nein, meine Lieben, glauben Sie es nicht. Ich glaub's nämlich auch nicht. Wenn wir nämlich schauen, was kleine Theresien erlebt hat in ihrem Leben, dass sie ihre Mama von ihrer Mama getrennt wurde schon ganz früh, weil sie krank war und Mama hatte Krebs und dass sie von einer Amme eben halt genährt werden musste. In diesen Worten, in diesen Wochen von der Mama weg und dann kam sie wieder zurück zur Mama. Aber dann ist sie dann doch, als sie 4 war, ist die eigene Mama gestorben. Hat dann quasi die große Schwester zur zweiten Mama gehabt und dann ist die große Schwester auch nicht mehr da und hat ein drittes. So diese Sehnsucht nach Liebe, die hat schon, Theresien hat ein verlustreiches Leben gehabt. Sie musste so viel abgeben, so viel hinnehmen, ja, so viel Ereignisse, die sie eben nicht manipulieren konnte. Und es war immer diese Sehnsucht der Liebe, immer diese Erfahrung, immer die Eigenschaft der Liebe. Und aus dieser Haltung heraus, eben halt aus dem Geliebtsein heraus, dann lehrt sie uns ja den Weg der geistigen Kindschaft oder geistlichen Kindschaft. Und dieses Wort allein schon, jetzt könnte ich sagen, jetzt habe ich meine Ängste, nämlich ich wünsche mir, ich habe Angst, dass das Wort missverstanden wird. Denn das Wort, denn der Weg der geistlichen Kindschaft und das Wort Kindschaft, das rückt so in einen Raum von Sentimentalität, von nicht zurechnungsfähig, von noch nicht reif, noch nicht erwachsen. Aber es ist im geistlichen Leben genau das Gegenteil. Glauben Sie mir. Pater Eugen Grielou, also ich sage immer der französische Eugen. Nein, der andere Pater Eugen, das ist der Pater Eugen Medialet. Pater Eugen Grielou sagt, der Weg der Kindschaft ist eine wahrhaft mystische Aszese. Eine wahrhaft mystische Aszese. Die Hochschule, man könnte sagen, die letzten Kapitel des geistlichen Lebens bestehen in dem Dreischritt von Hoffnung, Armut und Kindschaft, meine Lieben. Hoffnung, Armut und Kindschaft. Nein, dass man eben nicht dann da von den ersten Wohnungen spricht, sondern von den letzten Wohnungen spricht. Hoffnung, Armut und Kindschaft. Und dieser Bereich ist eben nicht mehr mit dem Verstand im Sinne von ich muss da jetzt was bringen zu erfüllen, sondern es ist mit der totalen Hingabe meines Seins zusammen. Und genau das muss ich einüben als erwachsener Mensch. Und genau das erfordert ja diese Aszese. Das nehme ich dann, wenn der liebe Johannes vom Kreuz es so formuliert, um zu erlangen, alles zu genießen, suche in nichts Genuss. Um zu erlangen, alles zu wissen, suche in nichts etwas zu wissen. Um zu erlangen, alles zu besitzen, suche in nichts etwas zu besitzen. Um zu erlangen, alles zu sein, suche in nichts etwas zu sein. Und jetzt kommt's. Das ist das, was Therese auch im Herzen hat. Aber es geht darum, dass ich eben wirklich nur die Liebe lebe. Jetzt könnte ich aufhören. Halbe Stunde Pause und weitermachen. Franz von Sales sagt, wir sollen nicht die Tröstungen Gottes lieben, sondern den Gott der Tröstungen. Wir sollen nicht die Vollkommenheit der Liebe besitzen, sondern die Liebe vollkommen leben. Spüren Sie, worum es geht? Es geht wirklich um ein so totales Sich-Ausliefern, eine so totale Hingabe, dass ich mich ganz und gar öffne und noch nicht mal den Geschmack ersehne der Hingabe. Dass ich mir auch erst recht, und das ist ganz gefährlich, und das sagt eben halt der deutsche Eugen, also der Pater Eugen Medialet, dass ich eben nicht dieses, dass ich, der sagt da, die verheerendste Versuchung zum Nein entsteht in Engeln und Menschen, wenn sie zwar die Herrlichkeit der göttlichen Gnade und das Angebot seiner Liebe erkennen und Gott lieben, aber sich selbst und die Kraft zu lieben nicht als Geschenk empfangen. Nicht aus der Liebe werden, sondern selbst sein wollen. Wenn sie das Geschenk, Gott zu lieben, Gott lieben zu können, rauben, und die Freiheit als ihr eigenes Selbst Gott gegenüber besitzen und ihn aus eigenem Besitz mit ihrer Liebe beschenken wollen. Das heißt, wenn sie es rauben wollen, Gott gleich zu sein. Und das hat Therese gelernt und ist auch diesen Weg gegangen. Sie ist diesen Weg gegangen, sie hat das gelernt, sie hat es eingeübt. Diese Weihnachtserfahrung, wo der Vater sagt, ja, jetzt ist sie 15, jetzt braucht man es nicht mehr, das hat sie gespürt. Und sie konnte im selben Augenblick, und das hat sie selber dann später gesagt, mit dieser Gnade, die hat diese Gnade bekommen, dass sie es dann richtig wegpacken konnte. Nicht unterdrücken, sondern damit umgehen konnte. Sie hat aber auch diese Liebe Gottes erfahren, zum Beispiel am Tag ihrer Erstkommunion. Was war sie da berührt von Christus? Was hat er sie berührt? Sie hat aber auch diese Glaubenstiefe gehabt, Glaubenstiefe im Sinne von Tunnel und Dunkelheit gehabt. Da kommen wir gleich noch zu, wo dann nämlich die Mutter Gottes eben gerade hilft und ihr beisteht. Und das passt dann eben halt mit diesem Gedicht zusammen. Mein Lieben, so lassen wir langsam zum Gedicht kommen. Und zwar im Vorwort, das ist so schön, was nämlich der Pater Maximilian da schreibt, das ist ein Büchlein, Maximilian Breik, Pater Breik, hat dieses Buch rausgebracht, Gedichte der heiligen Theresia von Lisieux. Und dann, das Gedicht ist vom Mai 97, also auch genau jetzt. Ich weiß nicht welchen Mai, aber da steht eben halt nur Mai 97 drüber. Und da sagt er im Vorwort, beziehungsweise dieses Vorwort ist wieder zitiert, dieses Gedicht bringt Theresias Marianisches Testament. Man steht im Monat Mai, dem Monat Marias. Sie vertraut Schwester Genevieve an. Ich habe noch vor dem Sterben einige Dinge zu tun. Ich habe immer davon geträumt, in einem Gesang an die heilige Jungfrau all das auszudrücken, was ich von ihr denke. Sie hat im Laufe ihres Lebens zahlreiche Predigten über sie gehört, aber nur sehr wenige haben sie befriedigt. Wie viel unwahrscheinliche Dinge werden von den Predigern gesagt. Sie zeigen Maria, als sei sie unzugänglich, mehr Königin als Mutter, welche den Ruhm ihrer Kinder verdunkelt. Wie gerne wäre ich Priester gewesen, um über die heilige Jungfrau predigen zu können. Sie hätte sie nachahmbar gezeigt. Mehr Mutter als Königin. In 25 Strophen schreitet sie das wirkliche, nicht erfundene Leben Marias von Nazareth ab, nach der Chronologie der Evangelien, die ihr einziger Führer bleiben. Ein ganz einfaches Leben schildert sie. Ein Leben aus dem Glauben wie bei uns, wie bei Therese. Erst in der letzten Strophe kommt Therese auf ihre eigene Geschichte zu sprechen. Bald werde ich hingehen, um dich im schönen Himmel zu schauen. Du, die du am Morgen meines Lebens kamst, mir zuzulächeln. Komm, Mutter, mir nochmals zuzulächeln. Siehe, der Abend ist da. Ja, und wenig später ist sie dann gestorben. So möchte ich einfach beginnen, meine Lieben, mit der ersten Strophe. Und einige von Ihnen kennen das bestimmt. Das singen wir sogar auch, dieses Lied. Eben halt, ich will dir singen, o Maria, meine Mutter. Und dieser Text, der Gedichttext, lautet folgendermaßen. Ich möchte singen, Mutter, warum ich dich liebe. Warum dein so süßer Name mein Herz aufjubeln lässt. Und warum es meiner Seele keinen Schrecken einflößen kann, an deine höchste Größe zu denken. Wenn ich dich in deiner erhabenen Glorie betrachten würde, wie du den Glanz aller Seligen überschreitest, dann könnte ich nicht glauben, dass ich dein Kind bin. Ach, dann müsste ich vor dir, Maria, die Augen senken. Direkt in der ersten Strophe, mein Lieben, kommt das zum Ausdruck. Ne, warum es meiner Seele keinen Schrecken einflößen kann? Dieses mehr Mutter als Königin. Eigentlich könnte man heute sagen, in der heutigen Sprache, mehr Liebe als alles. Eben nur Liebe. Ihre Beziehung zu ihr ist die Liebe. Und die Liebe ist ja das sich vollständige Hinhalten, die bedingungslose Hingabe, wie das die Mutter zum Kind, das Kind zur Mama. Wenn ich dich in deiner Glorie betrachten würde, und das ist es, die den Glanz aller Seligen überschreitet, eben halt auch der Engel, größer als die höchsten Lichtengel, die es gibt, dann müsste ich vor dir, Maria, die Augen senken. Aber was sagt sie? Strophe 2. Damit ein Kind seine Mutter lieb haben kann, muss sie mit ihm weinen und seine Schmerzen teilen. Du, Königin meines Herzens, wie viele Tränen hast du vergossen auf dem fremden Gestade, um mich an dich zu ziehen. Wenn ich dein Leben betrachte, wie es das Evangelium beschreibt, wage ich es, dich anzuschauen und mich dir zu nähern, dann fällt es mir nicht schwer, mich als dein Kind anzusehen. Denn hier sehe ich dich sterblich und leidend, wie mich selbst. Da möchte ich Sie ermutigen, meine Lieben, die Heilige Schrift zu nehmen und es zu verkosten, es zu schmecken mit viel Zeit. Wie wurde uns gesagt, wenn Sie eine Schnitte Schwarzbrot essen, dann nehmen Sie einen Bissen und auf diesem Bissen kauen Sie 50 Mal. Und dann wird aus diesem Schwarzbrot süße Kost. Und das ist so, denn das hat ja kleine Therese uns vorgemacht. Denn wenn ich dein Leben betrachte, wie es das Evangelium beschreibt, dann wage ich es, dich anzuschauen. Dass eben die Mutter Gottes tatsächlich eben ein Leben gelebt hat wie wir. Und selbst wenn ich schon, gerade wo ich es ausspreche, er spüre schon, dass es doch ganz anders war. Weil sie war eben ganz in der Liebe und darum war es ganz anders. Aber es war doch genau wie wir. Sie hatte ihren Dienst im Verborgenen getan, unbemerkt, unauffällig. Ihren Dienst in ihrem Haus in Nazareth 30 Jahre. Die ganze Hausarbeit und Vater Josef auch in seiner Werkstatt. Auch mit dem Essen, mit den Mahlzeiten. Ja, sie hat dann Gemüse geschält, Gemüse geputzt, Obst gemacht, einen Teller gewaschen. Sie hat den Müll rausgebracht. Stehen Sie, das soll nicht ein Runterreißen ihrer Würde sein, sondern das soll die Schranken wegbringen, die uns hindern könnten, sie weniger zu lieben. Es geht um die Liebe. Strophe 3 sagt sie. Als ein Engel des Himmels dir anbot, die Mutter jenes Gottes zu sein, der durch die ganze Ewigkeit herrschen soll, sehe ich, welch staunenswertes Geheimnis, dass du dennoch den unaussprechlichen Schatz der Jungfräulichkeit bevorzugst. Und ich begreife, du unbefleckte Jungfrau, dass deine Seele dem Herrn lieber ist als seine göttliche Einkehr. Ich begreife, dass deine demütige und mild umfriedete Seele meinen Jesus umfängt, den Ozean der Liebe. Auch hier diese Worte, meine Lieben, diese Beziehung von Maria zu Christus, von Maria zu Gott, denn dass sie einmal Mutter ist und einmal Braut, also Jungfrau Braut. Und diese Jungfrau-Beziehung bleibt ja, diese Brautschaft, eben die Braut zu Christus. Wissen Sie noch, ich werde das jetzt gar nicht erst lange wiederholen, aber lesen Sie mal nach die Ansprache vom lieben Heiligen Vater in Altötting vom 11. September 2006. Dieses zweifache Ja. Wie sie dann Ja sagt als Braut und wie der Sohn, der ewige Sohn, Ja sagt zum Vater. Und dass in diesem zweifachen Ja, in diesem Sohnesgehorsam die Menschwerdung geschieht. Und dass sie dann eben dann als Mutter eben Jesus, den Menschensohn, umfängt. Aber dass sie dann als Braut auch Gott in seiner Gottheit ganz empfängt. Denn wenn Gott sich ja gibt, so wie der Vater sich dem Sohn hingibt, dann hält der Vater ja nichts zurück. Und genau das ist ja geschehen bei ihr in der Menschwerdung. Dass sich eben Gott in seiner Gottheit eben ganz sich ihr verschenkt. Und darum ist sie die unbefleckte Empfängnis. Also diese Kostbarkeit ihrer Würde, ihres Geheimnisses, dass wir das ahnen in dieser dritten Strophe. Vierte, ich liebe dich und ich nenne dich die kleine Magd, dieses Gottes, den du durch deine Demut entzückst. Diese große Tugend macht dich allmächtig. Sie zieht die heilige Dreifaltigkeit in dein Herz. Sodann bedeckt dich der Geist der Liebe mit seinem Schatten. Und der Sohn, dem Vater wesensgleich, hat in dir Fleisch angenommen. Da die Zahl seiner sündigen Brüder sehr groß sein wird, muss man Jesus deinen Eingeborenen nennen, deinen Erstgeborenen nennen. Jesus nochmal beschrieben, durch deine Demut entzückst, diese große Tugend macht dich allmächtig. Und das ist dieses, mein Leben, wo wir alle unsere Ängste abbauen dürfen. Würde, ihre Würde ist wirklich so groß, die können wir gar nicht beschreiben. Wir werden sie in der Ewigkeit sehen. Aber ahnen können wir es, wenn wir in die Liebe hineingehen, wenn wir uns in der Liebe wandeln lassen. Denn es ist identisch dieselbe Liebe, die sie in ihrem Herzen hat. Hat, immer noch hat. Denn diese Liebe, die sie ist, genau wie der Vater sie ist, die sind wir auch. Und darum geht's auch der kleinen Therese, das hören wir nachher in der nächsten Strophen. Dass wir das sehen, ihre Berufung, und dieses durch die Demut entzückst, und Demut nochmal nebenbei, aber ist mir so wichtig, die Lehrer des geistlichen Lebens sagen, Demut ist Wahrheit. Demut ist Wahrheit und nicht Dienmut. Dieses, ja, ja, ich muss das ja machen. Nein! Demut ist Wahrheit. Das heißt, eben Gott hatte so eine Freude an ihrer Seele, weil er hat ja vom ersten Augenblick ihre Seele im Stande der Taufgnade geschaffen. Das ist eine Hilfe, um sich vorzustellen, wie ihre Seele war oder ist, ist ja heute noch. Auch praktisch vor dem Werk der Erlösung wurde die Frucht der Erlösung ihr geschenkt. Und dadurch war ja ihre Seele sowas von eins mit dem Vater. Sie war ja eins, da war ja nur die Liebe. Und darum war sie quasi eben wie ein Magnet, wie die Braut, eben total entzückend für den Vater selbst. Und diese Brautschaft, diese Jungfrauschaft und diese Brautschaft, das ist das, was wirklich in diese Vereinigung mit Gott hineinführt. Und menschlich gesprochen, wie Gott sich nach ihr sehnte. Aber sie eben auch nach ihm. Sie war ja nicht in irgendeinem Vakuum, sondern sie war ja erfüllt. Sie war ja von derselben Liebe erfüllt. Also war sie ja auch ausgestreckt, eben in diesem Zurückschenken an den Vater. Kostbar, diese Strophe. Die fünfte. O Maria, du weißt es, trotz meiner Kleinheit besitze ich wie du in mir den Allmächtigen. Doch wenn ich meine Schwäche sehe, zittere ich nicht, denn der Reichtum der Mutter gehört auch dem Kind. Ich bin dein Kind, o vielgeliebte Mutter. Deine Tugenden, deine Liebe, gehören sie nicht mir? Wenn die weiße Hostie in mein Herz niedersteigt, glaubt Jesus, dein sanftes Lamm in dir selbst zu ruhen. Meine Lieben, diese Strophe, die möchte ich Ihnen gerne alle rüberschicken. Diese Strophe, die ist so kostbar. Und genau das wünsche ich mir für heute. Dass Sie das in Ihrem Herzen wahrnehmen. Trotz meiner Kleinheit besitze ich wie du in mir den Allmächtigen. Warum, meine Lieben? Ostern ist doch die Neuschöpfung geschehen, die Auferstehung. Christus hat den neuen Leib geschaffen, den neuen Mann, Adam. Eben durch die Auferstehung. Das Werk der Erlösung ist vollbracht. Man könnte sagen, das Werk der zweiten Schöpfung ist vollbracht. Und seine Seele war ja von Anfang an schon diese Neuschöpfung. Genau wie die Seele Mariens eben die Neuschöpfung war. Und dann eben in ihrer Himmelfahrt auch diesen neuen, verklärten Leib bekommen hat. Sodass die beiden, der neue Adam und die neue Eva, eben jetzt diese zweite Schöpfung begonnen haben. Und jetzt, wenn wir dann Anteil haben an der Taufgnade, so heißt das eben theologisch, wenn wir Ja sagen mit unserem Herzen, dann ist unsere Seele exakt in diesem Leben, nämlich der Neuschöpfung Gottes. Und was ist diese Neuschöpfung Gottes? Das ist die Liebe selbst, dieser Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist ja nichts Getrenntes vom Vater, sondern das ist doch die Liebe, die aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Und da hinein sind wir genommen. Und wir atmen, wir hauchen diese Liebe. Das heißt, jetzt ist dann praktisch mein Wesen die Liebe. Aber das ist jetzt so wichtig, wir müssen uns bewusst machen, dass wir es empfangen haben. Und dass wir eben nicht meinen, ich muss da jetzt was bringen, sondern eben aus diesem Empfangen haben, dass ich mich dann auch zurückschenke. Das ist doch, was ich immer so gerne sage im Band 1 von Jesus Buch, Seite 328. Jesus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Dieses Einhauchen und Aushauchen und wieder einatmen und ausatmen. Und genau da sind wir hineingenommen. Ja, besitze ich wie du in mir den Allmächtigen, aber nicht wie zwei nebeneinander, wie weiß und schwarz oder schwarz mit einem weißen Punkt, sondern ein Licht, eine Wärme, eine Glut, aber nicht unsere Personalität aufgelöst. Ja, dass wir unser Ich verloren haben. Nein, sondern wie ein Wasser im Ozean, wie eine Glut in der Glut, wie wirklich dieses, man könnte sagen, wie dasselbe Material Gottes, da hat er kein Material, aber dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Wenn wir sagen, Vater, ich liebe dich, dann ist es dem Vater so wohlgefällig, wie wenn der ewige Sohn es sagt. Und wir sagen, Maria, ich liebe dich, dann ist es ihr so wohlgefällig, wie wenn der Sohn und wenn der Vater es sagt, weil wir ja in diesem Heiligen Geist sprechen. Spüren Sie, was die kleine Therese uns darüber bringt? So kostbar. Und wenn ich meine Schwäche sehe, und das ist auch so wichtig, dass wir wirklich dann Fehler haben, ja, weil wir von dem Körperlichen ja noch in der ersten Schöpfung leben, und das ist ja normal, zittere ich nicht, denn der Reichtum der Mutter gehört auch dem Kind. Und dann kommt dieses Geheimnis der Eucharistie jedes Mal, meine Lieben, machen Sie sich bewusst, dass wenn die weiße Hostie in mein Herz niedersteigt, dann glaubt Jesus, dein sanftes Lamm, in dir selbst zu ruhen. Allein der Gedanke, wie bei der Menschwerdung, dass Gott in ihren Schoß und in ihre Seele hineingeht. Ja, für den Sohn war das doch gar kein Unterschied. Vom Schoß des Vaters in den Schoß der Mutter. Es war ja dieselbe Liebe, dieselbe Wärme, dieselbe Glut, dieselbe Hingabe, dieselbe Sehnsucht, dasselbe Fasziniertsein, dasselbe Geliebtsein. Und jetzt bei dir, jetzt heute, 2012, 13. Mai, das heißt, da, wo du jetzt bist, hat Gott in der Eucharistie, in der Kommunion und auch in der geistigen Kommunion, wenn sie krank sind und an ihr Lager gefesselt sind, dass sie dann dieselbe, wirklich dieselbe Erfahrung machen können, dass Christus sich in ihnen birgt und sich in ihnen ausruht, wie wenn es der Schoß seiner Braut ist, Maria. Denn sie sind doch seine Braut, die Kirche. Und noch spezieller, du bist es. Deine Beziehung zu Gott ist ja eine bräutliche. Spüren Sie, wie wirklich alle Schranken dann weggehen und wir einfach aus dieser Liebe leben und sagen können, ja, Vater, ja, ich will nicht irgendwas tun, ich will auch noch nicht mal die Vollkommenheit um der Vollkommenheit erstreben, sondern ich will nur noch Liebe, dich lieben. Aber nicht, um was zu erreichen, sondern nur noch Liebe. Liebe. Sechste Strophe. Du lässt es mich empfinden. Es ist nicht unmöglich, auf deinen Spuren zu wandeln. Du Königin der Auserwählten, du hast den schmalen Weg zum Himmel sichtbar gemacht, in dem du stets die schlichtesten Tugenden übtest. Maria, wenn ich bei dir bin, freut es mich, klein zu bleiben. Dann sehe ich die Eitelkeit der großen Dinge hienieden. Bei der heiligen Elisabeth, die deinen Besuch empfing, lerne ich, die brennende Liebe zu üben. Mein Leben, ganz wichtig, die schlichtesten Tugenden zu üben. Ja, freut es mich, klein zu bleiben. Auch das müssen wir lernen. Es geht nicht darum, dass ich mir künstlich etwas auflege, damit ich möglichst klein bringe, wie so eine Krücke, klein bleibe, möglichst klein nicht auffallen. Sondern weder das eine fürchten, noch das andere ersehnen, weder den Tadel fürchten, noch das Lob suchen, sondern allein dadurch, dass ich in der Liebe bin, dass ich überzeugt bin, dass ich geliebt bin, reife ich zu dem, der ich bin und die ich bin. Und das dann wirklich 30 Jahre, das müssen Sie sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, hat ja Mutter Gottes und Jesus und Vater Josef im Verborgenen gelebt. Da wissen wir doch gar nichts von. Außer, dass wir wissen, dass sie nach Ägypten geflohen sind und dass der 12-Jährige in Jerusalem war. Da kommen wir gleich dazu. Und die anderen 18 Jahre danach? 18 Jahre danach, nichts überliefert. 18 Jahre. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mit Regen, mit Trockenheit, mit Wasserholen, mit Hausputzen, mit Ausbauen, ja, mit Reparieren. Und was zu dem Alltag gehört, derselbe Alltag wie unser Alltag, aber eben ganz die Liebe. Genau wie wir. Genau wie wir, ganz die Liebe. Siebte Strophe. Milde Königin der Engel, kniend höre ich doch den heiligen Gesang, der aus deinem Herzen quält. So lehrst du mich, den göttlichen Lobpreis zu singen und mich zu rühmen in Jesus, meinem Retter. Deine Worte voll Liebe sind geheimnisreiche Rosen, welche die künftigen Jahrhunderte mit ihrem Duft erfüllen sollen. Große Dinge hat der Allmächtige an dir getan. Ich will sie bedenken, um ihn dafür zu preisen. Auch hier, sie nimmt das Magnificat für sich. So lehrst du mich, den göttlichen Lobpreis zu singen und mich zu rühmen in Jesus, meinem Retter. Und sie spricht dann da von dem Bild der Rose, die sich ganz entblättert, eben um ganz einfach nur sich hinzugeben und egal was geschieht. Die 8. Da nun der gute heilige Josef das Wunder nicht kennt, dass du in deiner Demut verbergen möchtest, lässt du in jenem Tabernakel ganz nahe weinen, der die göttliche Schönheit des Erlösers verbirgt. O, wie liebe ich dein beredtes Schweigen! Es ist für mich süße und klangreiche Musik, die mir von der Größe und der Allmacht einer Seele spricht, die ihre Hilfe allein vom Himmel erwartet. Ja, Vater Josef hat geweint, als er dich erblickte, als du von Elisabeth zurückkamst und er dich begleitete. Und du hast geschwiegen, das beredte Schweigen. Und du hast ihm einfach nur beigestanden in seinem Weinen, die ihre Hilfe allein vom Himmel erwartet. Später, Nummer 9, später in Bethlehem, o Josef, o Maria, sehe ich euch von allen Einwohnern abgewiesen. Niemand will arme Fremde in seiner Herberge aufnehmen. Der Platz ist für die Großen. Der Platz ist also für die Großen. So muss die Königin des Himmels Gott in einem Stall gebären. O Mutter des Erlösers, wie finde ich dich liebenswert? Wie finde ich dich groß an einem so armseligen Ort? 10. Wenn ich den Ewigen in Windeln gewickelt sehe und das schwache Schreien des ewigen Wortes höre, sollte ich wohl in diesem Augenblick Maria die Engel beneiden? Ihr anbetungswürdiger Herr ist ja mein geliebter Bruder. O, wie ich dich preise, die du diese göttliche Blüte auf unseren Ufern zur Entfaltung kommen ließest. Wie ich dich liebe, wie du die Hirten und Weisen anhörst und sorgfältig alles in deinem Herzen bewahrst. Auch hier, sie sagt sogar, wir haben eine größere Auserwählung im Blick auf die Engel als die Engel, weil wir leiden können, weil wir teilhaben dürfen am Leiden der Liebe durch unseren Leib, durch den Körper. 11. Ich liebe dich, wenn du dich unter die anderen Frauen mischest, die ihre Schritte zum heiligen Tempel hinlenken. Ich liebe dich, die du den Retter unserer Seelen, dem ehrwürdigen Greis, darreichst, der ihn in seine Arme schließt. Zunächst höre ich voll Freude seinen Lobpreis. Doch bald bringen mich seine Worte dazu, Tränen zu vergießen. Weil Simon einen prophetischen Blick in die Zukunft taucht und dir ein Schwert der Schmerzen ankündigt. 12. O Königin der Martyrer, dieses Schmerzensschwert wird dir bis zum Abend deines Lebens das Herz durchbohren. Und sieh, schon musst du den Heimatboden verlassen, um der eifersüchtigen Wut eines Königs auszuweichen. Jesus schläft friedlich unter den Falten deines Schleiers. Doch Josef kommt, um dich zu bitten, augenblicklich aufzubrechen. Sogleich aber zeigt sich dein Gehorsam. Du brichst auf ohne eine Verzögerung und ohne Widerspruch. 13. Im Lande Ägypten, so scheint mir Maria, bleibt dein Herz inmitten der Armut dennoch fröhlich. Ist denn nicht Jesus die schönste Heimat? Was bedeutet dir schon die Verbannung? Du besitzest ja den Himmel. Aber in Jerusalem überflutet dein Herz sofort eine bittere Traurigkeit wie ein weites Meer. 3 Tage lang verbirgt sich Jesus deiner Zärtlichkeit. Ja, das ist nun gewiss die Verbannung in all ihrer Härte. Hier der Gegensatz, meine Lieben, in 13. Das hat ja nichts ausgemacht, nach Ägypten zu fliehen, da war doch Jesus dabei. Sie ist ja in der Vereinigung. Und dass eben da etwas ganz anderes war, als sie den 12-Jährigen in den Tempel brachte, dann verbirgt sich Jesus deiner Zärtlichkeit. Vorher durfte sie ihn unter den Falten ihres Schleiers tragen. 14. Wir kommen gleich nochmal dazu. In Nummer 16. Endlich erblickst du ihn und deine Liebe trägt dich hin. Du sagst zu dem herrlichen Kind, das die Gelehrten entzückt, mein Sohn, warum handelst du in solcher Weise? Siehe, dein Vater und ich, wir suchen dich unter Tränen. Doch der Sohn Gottes, welch tiefes Geheimnis, antwortet der Mutter, die er liebt und der er die Arme entgegenstreckt, warum suchtet ihr mich? An die Werke meines Vaters muss ich jetzt schon denken, wusstet ihr das nicht? 15. Das Evangelium zeigt mir Jesus zunehmend an Weisheit, wie er Maria und Josef unterworfen bleibt. Mein Herz offenbart mir, mit welchem Feinempfinden er seinen geliebten Eltern immer gehorcht. Jetzt verstehe ich das Geheimnis des Ereignisses im Tempel, den Tonfall in der Antwort meines liebenswürdigen Königs. Mutter, dieses Kind voll Güte möchte, dass du für die Seele, die ihn in der Nacht des Glaubens sucht, Vorbild seist. Und 16. Da der König der Himmel gewollt hat, dass seine Mutter der Nacht unterworfen war und der Angst des Herzens, ist es dann nicht ein hohes Gut, auf Erden zu leiden? Oh ja, in Liebe leiden, das ist das lauterste Glück. Alles, was er mir gab, kann Jesus auch wieder nehmen. Sag ihm, er möge niemals auf mich Rücksicht nehmen. Gerne kann er sich verbergen. Und ich bin einverstanden, auf ihn zu warten, bis zum Tag ohne Untergang, wo mein Glaube erlöschen darf. Auch hier müsste man eine halbe Stunde Pause machen, meine Lieben. Ist es dann nicht ein hohes Gut, auf Erden zu leiden? Ja, in der Liebe leiden, das ist das lauterste Glück. Und jetzt müssen wir eigentlich wirklich nochmal über das Leiden bei der kleinen Therese sprechen. Es geht eben nicht, das Leiden zu suchen, um des Leidens willen. Es geht allein um die Liebe zu leben. Und die Liebe, die Sprache der Liebe, ist die Wunde. Es ist der Schmerz, weil du niemals dem Geliebten, erstmal den Blick auf deinen Geliebten, gar nicht ihm mitteilen kannst, wie sehr du dich ihm hingibst, wie sehr du ihn liebst. Allein das ist ja schon die Wunde. Und jetzt im Blick auf die anderen, dass du siehst, wenn die anderen in sich eingehaust sind, wie der Heilige Vater das sagt in seinem Jesusbuch, wenn die anderen verletzt sind, wenn sie bluten, wenn sie weinen, wenn sie enttäuscht sind und traurig sind, wie sagt man so modern, wenn sie gemobbt werden und wenn sie den Burnout haben, und dass du mitweinst und mitleidest, weil ihre Herzen nicht ganz in der Entfaltung ihres Seins sind, warum auch immer ist Nebensache, sondern du siehst dieses Leid. Und weil du sie liebst und sich ihnen hinhältst und hingibst und sie umfängst in deiner Liebe, verkostest du dieses Leiden. Das geht in diese Richtung von, in Liebe leiden ist das lauterste Glück. Du suchst auch nicht die Liebe, die Leiden anzunehmen, um Verdienste zu sammeln. Das gäbe ja schon wieder einen Sinn. Nein, es geht eben nicht um einen Sinn dort hineinzulegen, sondern einfach die Liebe zu leben. Und die Liebe zu leben geht nicht ohne Leiden. Nochmals, allein wenn ich das sage, wünschte ich mir jetzt wieder 5 Stunden Erklärungszeit. Damit wir wirklich die Liebe um der Liebe leben. Aber es ist ganz normal, im Blick auf unsere Würde als Menschen, als freie Personen, dass wir Nein sagen zu dieser Freiheit. Gerade das bringt doch die Liebe. Gerade das bringt doch die Liebe, dass jemand Nein sagen kann, sonst wären wir doch keine freie Personen. Und da, meine Lieben, ist ein so wichtiger Vers. Aber wir müssen weitermachen, damit wir es noch schaffen. 17. Ich weiß, Jungfrau voll der Gnade, dass du ganz arm in Nazareth lebtest und nichts weiter verlangtest. Keinerlei Verzückung, Wunder oder Ekstasen verschönten dein Leben, du Königin der Auserwählten. Die Zahl der Kleinen ist ja so groß auf Erden. Sie können ohne Zittern zu dir die Augen erheben, weil es dir gefiel, du unvergleichliche Mutter, auf dem gewöhnlichen Weg zu gehen, um sie zum Himmel zu führen. Mein Lieben, das ist so wichtig, denn wir können doch Christus in der Kommunion empfangen. Wir sind doch mit ihm in der Vereinigung. Da kommt doch gar nichts mehr hinzu, wenn wir sterben, sondern wir sind ja schon in der Vermählung mit Gott. Das ist doch die Liebe. Das ist doch unser Wachstum. 18. Während dieser traurigen Verbannung, meine geliebte Mutter, will ich mit dir leben und jeden Tag dir folgen. Jungfrau, wenn ich dich betrachte, tauche ich entzückt tief unter und entdecke in deinem Herzen die Abgründe der Liebe. Dein mütterlicher Blick verbannt all meine Ängste. Ihr Wunder, genau jetzt, heute an diesem Tag, ihr Lächeln. Ihr lehrt mich, wie ich weinen soll und wie mich freuen. Anstatt die Tage heiliger Feste zu verachten, willst du auch sie mit uns teilen und bist bereit, sie zu segnen. Mein Lieben, wie sagt die große Therese das? Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Truthahn, dann Truthahn. Nimm dieses ganz aus dieser Liebe in diesem Alltag, dann ist Ostern und dann dürfen wir uns freuen. Und dann ist die Fastenzeit und dann dürfen wir fasten. Es ist dieses, ich schenke mich zurück und alle Kraft will ich nehmen und mir noch schenken lassen und dann in diesem Raum sein. Ich muss da nichts leisten, sondern nur sein. 19. Wie du die Unruhe der Brautleute in Kana bemerkst, die sie nicht verbergen können, weil ihnen der Wein ausgeht, sagst du es in deiner Sorge dem Erlöser, Hilfe erhoffend von seiner göttlichen Macht. Zunächst scheint Jesus deine Liebe zurückzuweisen. Frau, antwortet er, was berührt das dich und mich? Aber im Grunde seines Herzens heißt er dich seine Mutter und sein erstes Wunder wirkt er für dich. Ist das nicht schön? 20. Als eines Tages die Sünder die Lehre dessen hörten, der sie im Himmel aufnehmen möchte, finde ich dich, Mutter, mit ihnen auf dem Hügel. Irgendjemand sagte Jesus, dass du ihn sehen möchtest. Da zeigt dein göttlicher Sohn vor der ganzen Menge die Unermesslichkeit seiner Liebe zu uns und sagt, wer ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, wenn nicht jener, der meinen Willen tut? Mein Lieben, nochmal, wenn sie, die Mutter dieses Willens, des göttlichen Willens, diesen Willen lebt, diese Liebe lebt und wir auch den Allmächtigen in uns tragen, das heißt, dass wir, unser Wesen auch die Liebe ist, man könnte sagen, wesensgleich mit Maria aufgrund der Liebe, dass wir auch tatsächlich dann auch den Willen Gottes leben können und ihn leben. Aber bremsen wir uns nicht, dass wir meinen, ich muss das Maß vorgeben. Und legen wir alle Angst ab und alle Ängste ab, dass wir meinen, Gott fordert noch mehr, Gott fordert noch mehr, Gott fordert noch mehr. Nein, mit dieser Armut leben, mit dieser Bedürftigkeit leben, mit diesem Kindsein leben, angstfrei im Arm des Vaters einschlafen, ist doch, was uns die kleine Therese lehrt. Dann kommt die 21. O unbefleckte Jungfrau, o zärtliche Mutter, du betrübst dich nicht, da du dies von Jesus hörst. Vielmehr freust du dich, dass er uns begreiflich macht, dass hienieden unsere Seelen zu seiner Familie werden. darum hat mich das heute ganz am Anfang, als die Frau Kuhl das sagte, mit der Formulierung, mit der Familie Gottes so berührt. Darum sagte ich, sagen Sie nochmal, dass hienieden unsere Seelen zu seiner Familie werden. Ja, du freust dich, dass er uns sein Leben mitteilt, die unendlichen Schätze seiner Gottheit. Wie sollten jenen dich nicht lieben, die dich preisen, Maria, die deine Großmut uns gegenüber wahrnehmen? Spüren Sie, mein Lieben, nein, du betrübst dich nicht darüber, da du dies von Jesus hörst. Vielmehr freust du dich, da er uns begreiflich macht, dass hienieden unsere Seelen zu seiner Familie werden. Wir sind eine Familie, ein Leib. 22. Wirklich, du liebst uns, wie Jesus uns liebt. Und du willigst ein, um unseretwillen ihm fern zu bleiben. Du willigst ein, um unseretwillen ihm fern zu bleiben. Lieben heißt ja alles hergeben und dazu noch sich selbst schenken. Du wolltest dies bekräftigen, indem du uns Stütze bleibst. Der Erlöser kannte deine unendliche Zärtlichkeit. Er wusste um dein Geheimnis deines mütterlichen Herzens. Zuflucht der Sünder, dir vertraute er uns an, um uns, nachdem er das Kreuz hinter sich ließ, im Himmel zu erwarten. Wie sehr, wie gerne wäre sie mit ihm auch leibhaft gestorben. Aber sie hat es verkostet, dass ihr Leib nicht gestorben ist, aber denselben Schmerz verkostet, weil sie ja dieselbe Liebe hat. Und das ist unsere Berufung, mein Lieben, dass wir auch diesen Schmerz verkosten, aber eben diese geläuterte Liebe. Eben, dass wir durch diese Phase der Gefühle, der Gefühlsdunkelheiten hindurchgehen. Auch in dieser großen Prüfung bei der kleinen Therese ihrer Glaubensdunkelheit hat sie doch ihre Berufung doch aufgeschrieben, dieses Gedicht, dann werde ich die Liebe sein. Das muss man sich mal vorstellen. Also ist das ein ganz normaler Prozess im geistlichen Leben, dass wir, es geht darum eben halt, dass wir auch von den Gefühlen her Abschied nehmen dürfen und dann wir eben diesen Glauben trotzdem leben. Die kleine Theresa war immer im Glauben, auch wenn sie diese Dunkelheit hatte. Und das ist so wichtig, dass wir darum wissen, um dann auch quasi im Tunnel weiterhin zu gehen, weiterhin durchzuatmen, weiterhin im Schritt zu bleiben und einfach dem Licht entgegen, bei aller Finsternis und bei aller Kälte und doch wissend, überzeugt seiend, ich bin geliebt. 23. Du zeigst dich mir, Maria, droben auf dem Kalvarienberg, aufrecht stehend und ganz nah beim Kreuz, wie ein Priester am Altar. Um die Gerechtigkeit des Vaters zu besänftigen, opferst du deinen geliebten Sohn Jesus, den gütigen Emmanuel. Ein Prophet hat es von dir gesagt, du trostlose Mutter, es gibt keinen Schmerz gleich deinem Schmerz. O Königin der Märtyrer, du bleibst in der Verbannung und verschenkst für uns freigebig alles Blut deines Herzens. 24. Das Haus des heiligen Johannes wird deine letzte Heimstatt. Der Sohn des Zebedäus hat Jesus ersetzt. Dies ist die letzte Einzelheit, die das Evangelium berichtet. Von der Jungfrau Maria spricht es nicht mehr. Aber, geliebte Mutter, enthüllt nicht sein tiefes Schweigen, dass nunmehr das göttliche Wort selbst die Geheimnisse deines Lebens besingen will, um deine Kinder zu erfreuen und alle Auserwählten im Himmel? Eben durch die Meditation, durch die Betrachtung, durch die Liebe, mein Leben, indem ich mich fallen lasse in meinem Herzen, ganz in diese Gottesliebe, in dieses Wort hinein, an den Punkt, aus dem das Wort gesprochen wird, das Herz des Vaters, dann wird er mir eben durch die Liebe mich hineintauchen in ihr Geheimnis. Und die letzte Strophe, bald werde ich diese süße Harmonie vernehmen, bald werde ich hingehen, um dich im schönen Himmel zu schauen. Du, die du am Morgen meines Lebens kamst, mir zuzulächeln, das ist heute. Siehe, der Abend ist da, ich fürchte den Glanz deiner höchsten Herrlichkeit nicht mehr. Habe ich doch mit dir gelitten, und nunmehr will ich, heilige Jungfrau, es auf deinen Knien singen, warum ich dich liebe. und auf immer wiederholen, dass ich dein Kind bin. Meine Lieben, soweit das Gedicht unserer kleinen Therese. An diesem heutigen 13. Mai, wo ihr die Mutter Gottes zulächelte. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Worte so wie Balsam auf Ihre Seele wirken lassen und eine ganz neue Kraft bekommen, dass Sie da dieses Lächeln spüren, es wahrnehmen, es zulassen, dass sie Sie im Blick hat, dass die Mutter Gottes Sie wirklich jetzt im Blick hat. Meinetwegen sage ich, machen Sie die Augen zu und schauen Sie wirklich, wie jetzt die Mutter Gottes Sie anlächelt. Sie umfängt und ihnen einen Kuss schenkt. Nicht irgendeinen, sondern ihr geliebtes Kind. Gott segne sie dazu mit der ganzen Fülle des Himmels, eben auf die Fürsprache der kleinen Therese, ihrer Lieblingsheiligen, aller heiligen Engel und Heiligen und besonders eben der Mutter Gottes, in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
Danke, Herr Pfarrer May, für den Vortrag heute. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung bestellen bei Radio Horeb. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar beim CD-Dienst unter der 08323 96 75 120. Oder wenn Sie Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org und Sie unser Download- und Podcast-Angebot der Sendung nutzen. Und auch diese Sendung werden Sie da bald finden. Alles Gute, einen gesegneten Marienmonat Mai. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.